Jetzt müsste ich auf Sendung sein, genau. Ja, wir sind wohl tatsächlich lange nicht hier gewesen. Es war auch wieder ein Jahr, in dem so manches sich ereignet hat. Manche Dinge, die uns fröhlich gemacht haben, manches hat uns traurig gemacht. Der Tod unserer Schwiegertochter und dann die Zeit danach. Wir waren jetzt auch gerade bei unserem Sohn in Frankfurt, aber es geht ihm, soweit wir sehen können, recht gut. Dafür sind wir dankbar. Ja, wir, Beate und ich, wir schlagen uns so durch, merken auch, dass wir nicht mehr 30 sind, aber sind dankbar für alles, was so noch geht. Heute hier zu sein und mit euch Gottesdienst zu feiern. Danke für die schöne Geschichte. Ich kannte tatsächlich, glaube ich, das Andachtsbuch nicht. Aber das ist sehr treffend. Manchmal spüren wir Gottes Nähe ganz stark und manchmal gar nicht. Das ist tatsächlich so. Ja, in unserer Gemeinde in Bohmte haben wir uns in den letzten Wochen mit der Frucht des Geistes oder wenn man so will, den Früchten des Geistes, die Paulus in Galaterbrief nennt, beschäftigt in drei Predigten. Und ich durfte den Anfang machen und habe das jetzt mal hier zu euch mitgebracht. Ja, am Anfang ein lustiges Bild, was ich fand vor ein paar Wochen. Da ist er. Das knüpft, glaube ich, an eine Werbung, die es vor Jahren gab, irgendwie mit Ernährung. So, ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst, Margarine oder so. Das Bild fand ich hier. Ich will so bleiben, wie ich bin. Ja, sagt sie. Mach doch. Du darfst. In manchen Begegnungen so in meinem Leben gerade, jetzt, wenn ich Menschen traf, die ich länger nicht gesehen habe und wir uns dann wieder unterhielten und in Austausch kamen, so zum Schluss hat oft jemand zu mir gesagt, ach Mensch, bleib wie du bist. Ich habe so gedacht, nee, eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich nicht stehen bleiben in dem Status, wie ich bin. Paulus sagt zu der Gemeinde in Galatien, die zum Glauben gekommen war, Galatien, also heutige Türkei, Südtürkei, nach einem guten Anfang im Glauben, die Gnade Gottes, die sie kennengelernt haben, kam eine Phase, wohl ausgelöst durch Prediger, die zu ihnen kamen, dass sie wieder zurück wollten in das alte gesetzliche Denken, was ja immer geprägt ist. Was muss ich tun, dass Gott mich annimmt? Was muss ich machen? Was muss ich erfüllen? Wie viel Leistung muss ich bringen, dass ich bei Gott angenommen und anerkannt bin? Und der ganze Brief, 5 oder 6 Kapitel lang, handelt davon, dass Paulus mit immer neuen Bildern, immer neuen Gedanken ihnen sagt, Leute, ihr seid in Jesus angefangen, macht in ihm weiter und fallt nicht zurück in das Alte. Und dann im Kapitel 5, da macht er sowas deutlich, wo er sagt, das ist eigentlich das Zentrum, um das es geht, dass euer Leben Frucht bringt. Frucht ist was anderes wie Werke. Werke ist das, was wir tun. Manchmal ist das auch dran, dass wir was tun, anpacken, Dinge in die Hand nehmen. Aber Frucht ist was anderes. Frucht ist ja, das ist uns allen klar, ihr könnt auch schon mal die zweite Folie, genau. Frucht ist, wenn der Bauer oder der Gärtner zu Hause den Samen in die Erde fallen lässt, dann geht dieser Same auf und bringt Frucht. je nach der Art des Samens. Jemand sagte einmal, Frucht wächst aus einem Samen ohne eigenes Dazutun. Frucht wächst aus einem Samen ohne eigenes Dazutun. Das ist also das Weizenkorn oder Hafer, Gerste, Roggen oder was auch immer, was der Landwirt in die Erde legt. Dieses Samenkorn kann selber nichts dafür tun, dass daraus eine wiederum fruchttragende Pflanze wird. Diese Fähigkeit, dieses Geheimnis ist in den Samen hineingelegt. Er bringt Frucht ohne eigenes Dazutun. Die Wachstumsbedingungen darum herum, die kommen von außen. Feuchtigkeit und ich sage jetzt mal Nahrung für den Samen, Mineralien, Dünger, Wärme, Sonnenlicht, alles kommt von außen dazu, was das Saatkorn selber nicht bringen kann. Ich lese auch ein bisschen den Text vorher noch. Da spricht Paulus auch von Frucht, aber einer negativen, kommt dann zum Positiven. Er schreibt ab Vers 16, also Galaterbrief Kapitel 5 ab 16, ich will damit nur sagen, lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen, dann könnt ihr den schlechten Begierden in euch widerstehen. Denn die menschliche Natur, also so wie wir sind, widerstrebt dem Geist Gottes und der Geist Gottes widerstrebt ebenso der menschlichen Natur. Beide stehen gegeneinander, damit ihr nicht einfach tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geführt werdet, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz oder eben diesem menschlichen Gesetz. Was die menschliche Natur erzeugt, ist offensichtlich. Sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen, Neid, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie ich das schon früher getan habe, wer da drin lebt, wird keinen Anteil am Reich Gottes erhalten. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, also jetzt kommt er weg von dem menschlichen, natürlichen hin zum göttlichen. Die Frucht, die der Geist Gottes in euch wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Die Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben ja das eigene Ich mitsamt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir also durch den Geist Gottes das neue Leben haben, dann wollen wir es auch in diesem Geist führen. Wir wollen nicht ehrgeizig unsere Eitelkeit befriedigen, uns gegenseitig herausfordern oder beneiden. Ich will so bleiben, wie ich bin. Nein. Ich wünsche mir von Herzen, dass diese Frucht, die der Geist wachsen lässt, auch in mir wächst. Und ich lege mal den Schwerpunkt auf die ersten drei. Dieses ist ja als eine Frucht genannt. Es ist ja nicht verschiedene, wo man sagen könnte, naja, der eine, der entwickelt diese Frucht und der andere die andere. Es gehört also alles zusammen. Liebe, Freude und Frieden. Ein Leben, das förmlich überquillt von Liebe, Freude und innerem Frieden. Wer wünscht sich das nicht? Wer wünscht sich das nicht? Voll Liebe, voll Freude und innerem Frieden. Ganz unabhängig von den äußeren Umständen. Wer würde sich das nicht wünschen? Vielleicht denkst du im Stillen, ja, schöne Worte, aber das ist doch zu schön, um wahr zu sein. Ist das nicht Friede, Freude und der berühmte Eierkuchen, also eine Utopie? Oder wenn du an andere Menschen denkst, wer wäre nicht von uns gerne mit einem Menschen zusammen, der ein Herz voller Liebe hat, also für sich selber, aber auch für andere Menschen, der gerne dient, der gibt, erträgt, hilfsbereit ist. Wer wäre nicht gerne mit einem Menschen zusammen, der andere auferbaut und stärkt und der sich nicht abwendet, wenn es schwierig wird? Wer würde nicht gerne mit einem fröhlichen Menschen zusammen sein, der nicht mit einstimmt in das Genöle, ach, es wird alles schlechter und die Gesundheit spielt auch nicht mit und soll ich dir mal erzählen, was der blöde Nachbar letzte Woche wieder angestellt hat? Wer wäre nicht stattdessen lieber mit einem Menschen zusammen, der mit seiner Freude und Fröhlichkeit ansteckend ist und das um sich herum verbreitet? Wer würde sich nicht einen Menschen um sich herum wünschen, in Familie, in der Gemeinde, aber auch auf der Arbeit, im Verein, der mit sich und der Welt in Frieden lebt, der vor allem Streit und Stress nicht einknickt, sich nicht zurückzieht, sondern der nicht nur selber im tiefen Frieden lebt, sondern Frieden stiftet. Selig sind die Friedensstifter, sagt Jesus. Weil er selber oder sie selber von einem echten Herzensfrieden erfüllt ist. Oder kennst du Menschen, die geduldig sind, die wirklich tragen können, Dinge aushalten können, die voll sind von ehrlicher, nicht aufgesetzter Freundlichkeit, voll Güte, Güte kommt ja von gut, die treu sind und dranbleiben, auch wenn es schwierig wird in allen Beziehungen, in Ehe, Gemeinde, Familie, die voll Sanftmut sind, also mutig, aber sanft dabei, die sich selbst im Griff haben und nicht ausrasten, wenn es mal hart kommt, nicht gegen eigene Überzeugungen handeln, sondern tun und lassen können, was dran ist. Und das ist keine Utopie, eben nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern ich möchte heute uns sagen, es gibt viele, viele, viele Menschen, in denen diese Frucht wächst. Die Jesus-Leute. Menschen, die durch Gottes Geist oder in denen durch Gottes Geist diese Eigenschaften ganz langsam heranwachsen. Das schreibt Paulus in seinem Brief an die Galater und das schreibt er heute oder sagt er heute auch uns. Eine Frucht wächst heran, aber ganz langsam. Die Zeit der Aussaat, die ist ja schon wieder gelaufen. Die Ernte ist schon lange gewesen. Die Aussaat ist schon wieder gelaufen. Was macht der Bauer denn jetzt? Geht er jeden Tag auf den Acker, kniet sich hin und guckt ganz angestrengt und macht so die obersten Erdschichten beiseite, ob da schon was wächst? Nein. Er macht das, was für ihn dran ist. Er bringt Gülle aus als Dünger, er hegt und pflegt und vor allen Dingen wartet er. Und zwar wartet er vollkommen entspannt, weil er weiß, das Wachstum liegt in der Frucht verborgen. Das ist vor 10.000 Jahren oder wie auch immer die Erde besteht, schon so gewesen. Und wenn die Erde noch 10.000 Jahre besteht, wird dies Geheimnis in dem Saatkorn auch noch liegen. Es ist etwas, was Gott hineingelegt hat. Und genauso hat Gott seinen Geist gegeben Und der mit diesem Geist ausgestattet, erfüllt ist, das ist übrigens eine Sache, das ist auch spannend, Thema für sich, Leben im Geist, was heißt das? Auf der einen Seite, jeder, der sich zu Jesus hinwendet und bekehrt, der Vergebung seiner Schuld erlebt, der wird mit diesem Geist ausgestattet. Und gleichzeitig ist es immer wieder dran, lasst euch immer wieder erfüllen mit dem Heiligen Geist. Ist aber ein Thema für sich. Aber die gute Nachricht, das, was Paulus ja auch dieser irgendwie ja schwierigen Gemeinde in Galatien schreibt, es wird etwas wachsen. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück, so zum Grundsätzlichen. Die ersten Verse, die ich gelesen habe, die Frucht des Menschlichen, das ist ja eher so, dass man sagt, oh, schwierig. Das heißt also, so einfach liegen diese guten Dinge uns Menschen nicht im Blut. Aber okay, es gibt viele gute Menschen. Es gibt klarer Fall, das wisst ihr auch. Es gibt viele gute Menschen um uns herum. Auch Leute, die gar nicht gläubig sind. Manchmal sogar vorbildlich, ich kenne etliche, die ganz eher höflich distanziert zum Glaubensdingen sind, aber die tolle Leute sind. Ich habe das übrigens von mir auch gedacht. Ich habe es wahrscheinlich schon öfter erzählt. Im Sommer 1978 habe ich diese wunderbare Frau, Beate, kennengelernt. Sie 17, ich 21 und bin durch sie zum Glauben an Jesus gekommen. Ging relativ schnell, ich war auf der Suche. Eigentlich wollte ich nach Indien in einen buddhistischen Ashram ziehen. Also ich war irgendwo auf der Suche nach, da gibt es noch was. Aber grundsätzlich habe ich von mir gedacht, wenn alle Menschen so wären wie ich, wird die Welt anders aussehen. Also in aller Bescheidenheit. Ich bin schon guter. So. Ist gar nicht so selten. Ich habe einen Bibelkreis mit ein paar von meinen Segelmännern, da ist einer dabei. Irgendwie das letzte Mal sprachen wir über Schuld und Vergebung, dass Jesus, also diese zentralen Dinge. Und er sagt, ja, Herr, den Satz, den kenne ich auch, aber also für mich hätte er das nicht machen müssen. Er hat das nicht ausgedrückt, er ist sehr höflich. Also eigentlich hat er gesagt, ich bin so gut, Schuld und Vergebung brauche ich nicht. So habe ich früher auch gedacht. Gott macht ja manchmal tolle Sachen. Also im Sommer 78, ich hatte Beate schon kennengelernt, so, wir hatten schon viele intensive Glaubensgespräche gehabt, war bei uns im Dorf Feuerwehrball. Ich war damals in der Feuerwehr, mein Vater war Ortsbrandmeister. War spät in der Nacht, also hoch die Tassen, das war schon voll in Gange. Plötzlich draußen vorm Zelt Schreierei. Mein paar Kumpels und ich, also alle strömten, oder manche, die das mitkriegten, strömten also raus draußen, so auf der Wiese. Und da hatte ein ortsbekannter Stinkstiefel unter anderem meinen Papa am Wickel. Also dieser Mann war eben sehr betrunken und war bekannt dafür, also dann prügelte er sich leicht. Und mein Papa, also ein Vorbild an Friedfertigkeit. Ich hatte ein Bierglas in der Hand und ich hatte sofort wirklich, ich hatte diesen Impuls, ich schlag mein Glas oder die Bierflasche kaputt und schneid dem Typen den Hals auf. Das hat er verdient. Ihr ahnt, ich habe es nicht getan. Es sprangen auch sofort Männer dazu und rissen ihn von Papa und noch jemand anderem weg. Ging also alles gut aus. Aber ich war zutiefst erschrocken über mich selbst. Und ich habe in dieser Nacht, Sommer 78, gelernt, ich glaube, weil Gott das hat geschehen lassen. Hergen, Du kannst auch anders. Du kannst auch anders. Es müssen nur die Umstände entsprechend sein, dann kommen Dinge aus dir raus, die ahnst du gar nicht. Vor Jahren ein Interview im Fernsehen gesehen mit drei alten Herren, die als ziemlich wohl die letzten, also es mag schon 10 Jahre her sein, aus der Haft entlassen wurden, weil sie im Dritten Reich unter Hitler in den KZs als Wärter schlimme Dinge getan hatten. Und das Interview mit diesen drei alten Herren ging so ein bisschen in die Richtung, was denkt ihr denn jetzt nach den Jahrzehnten Abstand? Und ich habe noch in Erinnerung, diese drei, die waren so Typ lieber alter Opa, die jeder von uns hätte ihnen die Enkel anvertraut. Und sie waren so nach dem Motto, naja, das war eben so damals und wir haben eben mitgemacht, es wäre uns ja auch schlecht ergangen. Und da ist mir auch nochmal klar geworden, ja, hätte ich in der Zeit des Dritten Reichs gelebt. Ich weiß nicht, was ich getan hätte. Paulus sagt das, was die menschliche Natur erzeugt, also was in uns ist, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei und. Die Bibel geht sogar so weit zu sagen, es ist nach der Sintflutgeschichte, dass Herz des Menschen ist böse von Jugend auf an, so. Das Herz des Menschen, unser Herz, also unsere innere Schaltzentrale, da wo die Entscheidungen fallen, da wo ich sage, mache ich das oder das, lebe ich so oder so, was mache ich, woran richte ich mich aus? Dieses Herz ist nicht gut, sondern böse, das heißt, wir Menschen, der Hergen vor dem Berge und alle anderen, wir brauchen Erlösung. Wir brauchen, dass das Wunder in uns geschieht, dass diese Veranlagung, mindestens die Möglichkeit, auch Böses zu tun, ganz Böses, wenn es drauf ankommt, dass das ausgetauscht wird, also eine Herzverpflanzung. Okay, gutes Elternhaus, gute Erziehung, gute Gene, gute Freunde, gute Umstände, die fördern die guten Anteile unseres Wesens, keine Frage. Aber die bösen Anteile schlummern wie ein Raubtier im Verborgenen. Wehe, wenn sie losgelassen. Wir können auch anders. Und jetzt kommt Gottes Geist und will in uns diese Herzverpflanzung beginnen lassen. Ich habe, nehmen Sie mal die nächste Folie. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Lass uns das mal wirklich lesen, wahrnehmen, was da steht. Da steht nicht, wer sich volle Lotte anstrengt, sondern wer in ihm bleibt und ich in ihm. Wer also in dieser wunderbaren, aber auch wundersamen Beziehung lebt, der wird viel Frucht bringen. So, noch eine Folie. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also Gottes Geist, Gottes Gegenwart in unserem Leben wird ein Veränderungsprozess, ein Erfüllungsprozess in Gang setzen. Ja, habe ich noch eine Folie? Wie war das noch? Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Damit endet fast die Bibel. Umsonst lebendiges Wasser. Ich hätte noch mehr. 2. Korinther 3, Vers 18. Jetzt sehen wir alle die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Also Spiegel muss man sich damals vorstellen, das war also eine plattgehauene Blechplatte poliert. Das war also alles noch sehr verschwommen. Also wir sehen jetzt verschwommen, wie in so einem Blechspiegel. Aber wir werden sein Bild immer ähnlicher. Denn seine Herrlichkeit verwandelt uns so, wie es vom Herrn, dem Geist, kommt. 2. Korinther 3, 18. Seine Herrlichkeit verwandelt uns so, wie es vom Herrn, dem Geist, kommt. Oder Römer 8, 29. Denn die, die Jesus folgen, die hat er schon vorher dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Denn er sollte der Erstgeborene sein unter vielen Geschwistern. Brüdern und Schwestern. Also das ist schon wirklich ein steiles Wort. Ne? Ich sage so in so saloppen Gesprächen, so, ich habe schon manchmal gehört, dass einer gesagt hat, so, ja, bin ich Jesus oder was? Ne? So, und hier sagt Paulus, ja, so sollen wir werden. Er hat uns vorher dazu bestimmt. Also er hat das so gemacht, dass es wird, dass wir in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich werden. So, jetzt mal bitte zurück zu der Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wir könnten jetzt über all diesen Wesenseigenschaften, Charaktereigenschaften, wenn man so will, sagen, Jesus ist Liebe. Gott ist die Liebe, sagt Johannes. Er ist die Liebe. Er hat Freude. In Jesus ist Frieden. Jesus hat Geduld. Jesus war freundlich, voll Güte. Er war treu. Übrigens im Griechischen, wo das Neue Testament ja geschrieben ist, bekannterweise, das Wort treu kann man genauso für Glaube und andersrum übersetzen. Also wenn da steht irgendwas, das Hauptwort Glaube, dann heißt es genauso gut Treue, dranbleiben. Er bleibt dran. Jesus war sanftmütig, voll Mut. Das zu tun, was Gott will, aber mit einer Haltung der Sanftheit. Er war selbstbeherrscht. Und alles das wird durch Gottes Geist in uns wachsen. Alles das wird und soll durch Gottes Geist in uns wachsen. Wo Gottes Geist ist, da ist Veränderung. Da wächst etwas in uns, das Wesen Christi. Die Bibel nennt das Heiligung, dieser Umgestaltungsprozess. Und der Geist gibt uns Dienstausrüstung, Gaben. Das ist ein anderes Thema. Das gehört zusammen, aber hier erleben wir, vielleicht ist das Wichtigste, was in uns geschehen soll, dass dieser neue Mensch, dieses Jesus-Charakter in uns deutlich wird. Ein früherer Mitarbeiter, ein Kollege von uns, der aber also einige Jahre bei uns in Papenburg mitgearbeitet hat, aber klar war, seine Berufung ist die islamische Welt, Stefan Henger. Ist er auch dann gewesen, viele, viele Jahre, Jahrzehnte als Familie. Vor Jahren haben wir uns mal wieder getroffen und ich habe gesagt, Stefan, was sind eigentlich die Faktoren, dass Muslime, in seinem Fall in Afrika, dass Muslime zum Glauben an Jesus kommen? Was, was, ich sag mal, was bringt's? Was ist das Geheimnis? Und er sagt, was sie beobachten, er sagte, das, was am stärksten Muslime, Menschen zum Glauben an Jesus bringt, ist, dass sie erleben, wie jemand aus ihrer Mitte, der zum Glauben gekommen ist, verändert wird. Er sagte, nichts bringt einen solchen Zug hin zu Jesus, als real zu erleben, da ist aus einem Egoisten ein Mensch geworden, der andere im Blick hat. Aus einem Bollerkopf ein geduldiger, freundlicher Zeitgenosse. Aus einem Miesepeter jemand, der einen Blick für das Schöne kriegt. Und wo liebenswerte Dinge wachsen. Nicht im perfekten Sinne, aber wo etwas deutlich an Veränderung zu spüren ist, was nicht von außen kommt. Jede Gemeinschaft von Menschen verändert uns ja, weil wir uns lernen anzupassen. Ne? Also in der Gemeinde soll man halt lieb miteinander sein. Das ist aber erstmal, muss nichts Geistliches sein. Das ist so, wir passen uns an, weil wir wissen, was die anderen erwarten. Aber langfristig ist ja nur echte Veränderung, was von innen heraus in uns wächst. Noch ein paar praktische Überlegungen. Wie kann Wachstum in uns praktisch weitergehen? Nochmal vorweg, was ich schon jetzt mehrfach gesagt habe, eigene Anstrengung und Stress bewirken gar nichts, eher das Gegenteil. Frucht wächst aus einem Samen ohne eigenes Dazutun. Aber ein zweites, ja klar, womit ich mich beschäftige, das wird mich prägen. Das heißt ja, auch anderes Saatgut wird in mein Herz hineingelegt, jeden Tag, durch das, womit ich mich beschäftige. Im Fernsehen, im Handy, im Internet, das legt auch alles Saatgut in dieser Form in mich hinein. Womit ich mich beschäftige, wird mein Denken prägen. Wer viel in Gottes Wort zu Hause ist und darin liest, lesen alleine macht's nicht, sondern, wie soll ich sagen, das meditierende Lesen, das sich vertiefen, das darüber mit Jesus ins Gespräch kommen, sag, was heißt das, was da steht, wie wird das Realität, das wird Saatgut in mir, das Wort Gottes ist die Saat, die in mich hineingelegt wird. Mit wem ich mich umgebe, das wird mich prägen. Menschen, mit denen ich viel zusammen bin, die werden mich prägen. Vorbilder, die ich habe, ihnen werde ich nacheifern. Ich bin so dankbar, etwa ein Jahr, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, durch verschiedene Umstände, ich noch etwas spät eigentlich, habe ich Zivildienst gemacht und bin da in Krelingen, Lüneburger Heide, gelandet, im geistlichen Rüstzentrum Krelingen, Heinrich Kemmler, der das gegründet hat, also Vater des Glaubens. Und habe dort in der Drogentherapie Wohngemeinschaft mitgearbeitet. Und das war ein Ehepaar, die das leiteten, die also mit im Haus wohnten, mit uns drei Zivis und, ich sag mal, 7, 8 Jungs, junge Männer zur Rehabilitation. Die waren schon eben lange gläubig, die waren gestandene Christen aus Hessen, hatten aber lange in Südamerika unter Indios gearbeitet, missionarisch und auch ein Kinderheim geleitet und leiteten jetzt diese Einrichtung. Das waren keine vollkommenen Menschen und gleichzeitig wunderbare Vorbilder. Was ich vor allem an ihnen gelernt habe, ist, was Liebe ist. Liebe heißt, den anderen im Blick haben und ihm dienen. So wie Jesus. Was war denn seine Liebe? Dass er ans Kreuz gegangen ist. Für uns. dieses Ehepaar sind nicht ans Kreuz gegangen, aber sie haben ihr Leben hingegeben. Das war nicht immer witzig, mit drei Zivis, die zum Teil noch echte Querköpfe waren, und 6, 7, 8 jungen Männern, manche schon Jahre im Knast gesessen, drogenabhängig gewesen, manche waren hatten andere angefixt, indem sie Drogen verschenkt hatten. Da waren Leute waren gestorben daran, also letztlich Mörder. Mit ihnen zusammen unter einem Dach leben, ganze Woche miteinander verbringen, das war nicht immer nur witzig. Aber sie haben ihr Leben gegeben für andere. Das war gelebte Liebe. Ich habe unheimlich viel von ihnen gelernt. Womit ich mich umgebe, Menschen, mit denen ich zusammen bin, Vorbilder, die ich habe und denen ich nacheifere, das wird mich prägen. 1,5 Stunden Gottesdienst in der Woche werden mein Wesen alleine wenig prägen. Wachstumsbedingungen. Noch was. Ich habe so gelernt im Laufe der Jahre, bin ja auch schon über 40 Jahre jetzt bei Jesus, Finger weg von kritischer Selbstbespiegelung. Sich also vor den geistlichen Spiegel stellen, ne? Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Heiligste im ganzen Land? Das bringt nur Frust. Ich habe gelernt, man schätzt sich selber oft völlig falsch ein, im Positiven und im Negativen. Auch der Vergleich mit anderen bringt überhaupt nichts, weil jeder startet von einer anderen Position. Es ist nicht so, dass Gott so einen Zollstock anlegt und sagt, bist du schon bei 80 Zentimeter Heiligung? Und der Nachbar, der ist aber schon bei 95, sondern die Frage ist, was hat sich in den letzten, sagen wir mal, 2, 3 Jahren bei mir verändert? Kein Vergleich. Ehrliches Feedback, wo habe ich mich verändert und wo ist Wachstumsbedarf? Frag mal deinen Ehepartner, sofern du einen hast. Kinder oder gute Freunde. Pflege also geistliche Freundschaften. Suche liebevolles Feedback. Und immer wieder lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Dann werden Früchte in uns wachsen. Ich werde jetzt kein Lied vorsingen, aber als ich zum Glauben kam, war das so eins der viel gesungenen, Kopf und Herz sind wie ein Beet. Gute Saat wird ausgesät, wenn ihr zuhört und versteht, wo euch Gottes Wort erreicht. Gibt dem kleinen Senfkorn Raum und es wächst ein großer Baum. Wenn wir Gottes Wort vertrauen, wird man Früchte wachsen sehen. Liebevoll, geduldig sein, gern des anderen Schuld verzeihen, sich noch wie ein Kind zu freuen, das lässt Gott in uns entstehen. Eine Frucht ist Freundlichkeit, man kann zuhören unter Zeit. Es erübrigt manchen Streit, wenn der Friede bei uns blüht. Wachstum ist aus Gottes Sicht auch die Freiheit zum Verzicht, dass man hält, was man verspricht, weil die Liebe uns bestimmt. Kopf und Herz sind wie ein Beet, wenn der Gärtner vor euch steht, dreht ihr euch nur um und seht, dass es Jesus Christus ist. Arno und Andreas, manche von euch kennen die beiden vielleicht noch. Ich bete noch. Herr, wir wollen dir danken, dass du gute Saat in unser Leben hineinlegst. Und danke, Herr, dass da etwas wachsen wird, was auch andere sehen, was zu dir hinzieht, was Appetit macht auf Leben mit dir. Herr, schenk uns eine Freude daran, zu warten, dass du etwas wachsen lässt, auch zu bitten darum. Herr, schenk uns die Liebe zu dir, die dann in uns zur Liebe für andere wird. Danke, Herr. Amen.